Wir haben miteinander gesungen, Gott hat uns lieb. Und ich glaube, das war das, die Botschaft, die auch die erste Gemeinde einfach all denen hat weitergegeben, die sie hören wollten, aber auch denen, die es nicht hören wollten. Und einer gesagt, Gott hat uns gern. Kehret um. Kehret um zu diesem gewaltigen Gott. Und wir sind ja mitten in der Predigtreihe von Apostelgeschichte. Also heute ist die letzte Predigt in diesem Rahmen von der ersten Gemeinde. Wir haben die Geschichte miterlebt von der ersten Gemeinde von Jerusalem vor Kapitel 1 bis Kapitel 8. Und ab Kapitel 8 passiert ja nachher, kommen die Missionsreisen. Wir sind uns im Moment überlegen, nächstes Jahr vielleicht dort wieder weiterzufahren. Aber heute kommt eigentlich so die Geschichte von der ersten Gemeinde, wie es uns die Apostelgeschichte berichtet, zum Abschluss. Wir haben ja vor einer Woche miterlebt, wie der Stephanus ist gesteinigt worden. Wir haben gemerkt, für die Gemeinde in Jerusalem ist es ungemütlich geworden. Sie sind unter Verfolgung geraten und es ist einiges passiert. Apostelgeschichte 8, Vers 1 haben wir gelesen, der Paulus ist dort mit einem Smiley nebendran gestanden und hat sich eigentlich gefreut über die Verfolgung, über den Stephanus, der musste sterben. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa, Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Man könnte eigentlich denken, das war das Ende dieser Bewegung. Und es ist gerade etwas anderes passiert. Statt dass es das Ende war, hat es eigentlich gerade multipliziert. Das Evangelium hat sich noch viel mehr verbreiten können. Denn wir lesen in dem Text, den wir heute anschauen, gerade im Vers 4, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, verhielten sich überall still und sagten kein Wort mehr. Ein paar haben es gemerkt. Steht nämlich anders. Die Christen in Jerusalem, die geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Die hast du einfach nicht zum Schweigen gebracht. Die haben nur von Jesus erzählt. Sie haben zwar gewusst, Jerusalem ist im Moment ein heißes Pflaster, aber vielleicht wissen die hier noch nichts davon, dass wir uns verfolgt. Also erzählen wir denen einfach möglichst schnell das Evangelium, dass die Jesus auch lernen kennen. Unglaublich. Da haben sich Christen nicht aufhalten lassen, von dem zu erzählen, was ihnen einfach im Herzen war, was in ihnen hat brennt. Wir könnten eigentlich sagen, Apostelgeschichte geht weiter. Das, was wir schon in der ersten Kapitel haben erlebt, eine Gemeinde, die einfach brennt für Jesus, geht doch hier weiter, nur dass sich jetzt über die ganze Gegend ausbreitet. Warum haben die nicht geschwiegen? Unser Text heute sagt uns das nicht im Einzelnen, aber wenn wir ein bisschen zurückblättern, uns daran erinnern, was wir gehört haben, dann merken wir, die wollten einfach nichts anderes als den Jesus noch besser lernen kennen. Die haben plötzlich erkannt, das ist der Messias. Das ist der, der uns ein neues Leben schenkt. Nicht in dem Sinn, dass wir es jetzt nur viel einfacher haben, sondern das ist der, der uns eine Zukunft schenkt. Der Jesus ist gekommen, ist am Kreuz gestorben, damit ich eine lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Das bedeutet Glauben, dürfen Beziehung zu haben. Und die Christen haben in dieser Realität von Gottes Reich angefangen. Und sie waren bereit, ihren Dauerauftrag wahrscheinlich relativ schnell auszufüllen und zu sagen, nicht nur einen Dauerauftrag, sondern zu sagen, hey, nehmt einfach, was sie haben, es soll allen gehören. Sie haben angefangen zu teilen und sie haben gesagt, was kann mir passieren? Ich habe einen lebendigen Gott und der sorgt für mich. Sie haben im Bewusstsein gelebt, einen grossen Gott zu haben, der, wie man es gesungen hat, der sie liebt, der sich um sie kümmert. Gott war Lebensmittelpunkt. Nicht ihre materielle Sicherheit, nicht ihr Wohnort, nicht ihre Arbeit, sondern Gott ist im Zentrum gestanden. Das, was wir auch vor zwei Wochen versucht anzuschauen, wo der Stephanus, der hat Gott im Zentrum gehabt. Man kann sagen, mir kann passieren, was will. Der Gott, dem will ich treu bleiben. Und sie haben Jesus in Wort und Tat verkündigt. Mir hat die Apostelgeschichte ein bisschen herausgefordert, ich denke so schnell, wie wir sie durchgegangen so schnell geht manchmal schon das wieder vergessen. Und ich muss sagen, was bleibt zurück? Prägt die, prägt mehr die Leidenschaft der ersten Christen. Wir können nicht dorthin zurückkehren. Aber gleich zu fragen, was nehme ich von dem mit? Wenn ich ein bisschen mein Leben vergleiche mit dem, was ich in der ersten Zeit der ersten Gemeinde sehe, dann bin ich eigentlich ein bisschen traurig. Ich kann sagen, ich könnte vielleicht manchmal sogar brüllen und ich muss sagen, wo ist die Leidenschaft, die die erste Gemeinde hatte? Wo passieren die Wunder und die Zeichen, die wir in der ersten Gemeinde hatten? Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir oftmals nicht einfach Jesus allein, sondern Jesus plus haben. Da gehört noch so viel dazu. Und wir sind auf x Wegen und Arten abgesichert, aber uns so ganz auf Jesus einzulassen und zu sagen, Jesus allein soll mein Leben bestimmen. Jesus allein soll der Herr sein. Ich glaube, das ist etwas, was nicht immer so einfach ist. Aber wie so der Werner in seinem Zeugnis hat gesagt, und er hat gesagt, es hat dürfen wachsen. Es hat immer mehr dürfen, man hat immer mehr hineinschauen können. Es hat immer mehr dürfen Christus ins Zentrum kommen. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, wo ich euch ermutigen und sagen, hey, bleib dran. Lasst uns Apostelgeschichte 29 schreiben. Lasst uns dranbleiben, dass es nicht einfach aufhört mit der Apostelgeschichte 28, sondern sagen wir als Gemeinde schreiben ein weiteres Kapitel, wo Gott sichtbar wird durch uns, durch seinen Geist. Und die Leidenschaft zeigt sich auch in dieser Person, die wir heute miteinander anschauen. Es war ein Kollege von Stephanus, einer von diesen sieben Diakonen. Und wir lesen nicht nur von ihm, sondern auch von einer anderen Person. Es sind zwei Personen, die uns in unserem Text heute begegnen. Und ich habe so über die Predigt heute geschrieben, vom Heiligen Geist ergriffen oder fasziniert. Bist du vom Heiligen Geist ergriffen oder bestenfalls fasziniert? Und das zeigen uns eigentlich die zwei Personen, was das für uns bedeuten könnte. Und vielleicht auch mal ehrlich zu fragen, wo stehe ich? Was lebt in mir? Der erste, den wir sehen, ist schon, wie ich es gesagt habe, ist der Philippus. Der Philippus war ein Mensch, der vom Heiligen Geist ergriffen war. Und ein Mensch, den ich heute Morgen ganz kurz sein Leben ausbreiten möchte, nicht nur anhand von dem Text, den wir hier haben, sondern eigentlich schauen, was hat Gott durch sein Leben können bewirken? Jesus hat ja eigentlich am Anfang, bevor er gegangen ist, die Apostelgeschichte 1,8, so wie einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt für seine Jünger. Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das heisst, ihr lebt. Und nachher sagt Jesus, wie es jetzt vorwärts geht. Sagt, in Jerusalem werdet ihr meine Zeugen sein. In ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gebieten, Gegenden der Erde. Und der Philippus war einer, wo wir miterleben, wie er all die vier Stufen hat miterlebt, zum Teil sogar initiiert. Und mich fasziniert, es geht bei ihm nur um eins. Es hat immer mit Gottes Geist zu tun. Ein Mensch, der von Gottes Geist ergriffen war. Nicht, dass ein Gottes Geist einfach hat vergewaltigt, sondern Philippus hat gesagt, du darfst mich im Griff haben. Ich möchte mich von dir ergreifen, dass du durch mein Leben kannst wirken kannst. Das Erste, was wir erleben, was der Stephanus hat erlebt, als Diakon in Jerusalem zur Linderung der Not der Benachteiligten. Gott hat ihn dürfen einsetzen, wir haben schon beim Stephanus gesagt, einfach als Witwenversorger. Die Karriere von Philippus hat eigentlich mit einem Notstand angefangen. Es war eine Not in dieser Gemeinde, wie wir es schon gehört haben, die vor zwei Wochen da waren. Oder dann, als wir Apostelgeschichte 6 haben angeschaut. Und wir haben die Männer gesucht, die hier haben können, in dieser Not helfen, wo die Witwe können versorgen. Wenn ich das Leben so ein bisschen von Philippus anschaue, würde ich sagen, der war definitiv überqualifiziert für diesen Job. Aber er hat es gemacht. Er hat gesagt, hier bin ich. Wenn ihr mich brauchen könnt, ich möchte hier dienen, wo Gott mich herstellen möchte. Und er war sich nicht schade, in diesen Dienst einzusteigen. Und es ist gleichzeitig auch eine Frage für mich. Bin ich auch bereit, da herzustehen, wo vielleicht Not ist? Wir erleben in unserem Alltag so verschiedene Situationen, wo wir vielleicht auch erfahren, da ist vielleicht eine Mutter in unserer Nachbarschaft überfordert, das ist eine Not. Oder jemand wird krank. Und ich denke, es gibt so viele Nöte um uns, um in unserem Umfeld, wo vielleicht Gott sagt, hey, steh einfach drin, ich brauche dich jetzt, hier ist dein Platz für diesen Moment. Vielleicht ein überforderter Kollege, eine Nachbarin, wo du merkst, es brüllt nur noch, weil sie vielleicht in einer Trennung oder Scheidung ist. Vielleicht jemand, der wirklich, wie hier, jemandem, der Nahrung mangelt. Ich bin so begeistert über unseren Foodpoint, der Woche für Woche Essen herschleift, für Leute etwas zu geben, die zu wenig haben. Einfach da sein, wo Not ist. Und durch das Christ sein Leben. Und das war das, was der Philippus als erstes hat. Er hat gesagt, Gott stellt mich hierher, also diene ich an dem Ort, wo er mich herstellt. Und ich glaube, schon etwas, was wir dürfen mitnehmen dürfen. Und nachher kommen wir in den zweiten Bereich rein. Die Verfolgung ist gekommen und auch der Philippus ist geflohen. Und wir lesen von ihm im Vers 5, Apostelgeschichte 8, Vers 5. Unter ihm war auch Philippus, eben, der geflohen ist. Und er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Das Zweite, was wir sehen, er ist bereit, er hat bereit, hatte, als Evangelist nach Samarien zu gehen, zur Lebenshilfe für die verhassten Nachbarn. Also gerade so selbstverständlich, wie es hier drin steht, dass der auf Samarien, in die bedeutendste Stadt von Samarien ist gegangen, ist es absolut nicht. Das liest sich hier so einfach. Aber jeder Jude hat eigentlich schon von Geburt, hat es wahrscheinlich schon mit der Muttermilch aufgesogen und hat gesagt, mach ja einen weiten Bogen um die Samariter herum. Die haben zwar den gleichen Ursprung, aber die haben den Glauben mit verschiedenen okkulten und heidnischen Praktiken vermischt. Und darum war dort der Teufel graben. Ein Jude hat mit einem Samariter nichts zu tun haben. Die Samariter mit den Juden auch nicht. Und wenn du irgendwie hast können, hast als Jude, selbst wenn du eine Reise hast gemacht, dann bist du lieber aussen vom samaritanischen Gebiet, als dass du durch wärst gegangen, wo es ein kürzer Weg war. Man hätte sich definitiv nicht schmecken. Und der Philippus hat gewusst, Jesus sendet uns nicht nur auf Jerusalem, sondern er will auch, dass in Samarien sein Evangelium verkündet wird. Und der war bereit. Der war bereit, dorthin zu gehen, nicht nur, wo die Not in Jerusalem ist da gewesen, sondern selbst dorthin, wo du eigentlich musst sagen, ein No-Go, das machst du einfach nicht. Also noch denen das Evangelium verkündet, also die hätten es jetzt wirklich nicht verdient. Der Philippus ist gegangen und wir lesen, was passiert ist, nachher Vers 6 bis Vers 8. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterleben, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Seine Predigt ist besonders eindrucksvoll. Nicht, weil er so ein super Typ war, das sicher auch, aber weil er ergriffen war von Gottes Geist. Er hat es nicht da, weil er es konnte, sondern er hat es da, weil er sein Leben in Gottes Hände gelegt hat und gesagt, ich weiss ja nicht, wie du jetzt das machen willst, dass die Samariter mir als Jod hier zulassen. Das ist eigentlich, ein Samariter lässt einem Jod nicht zu. Aber Gott hat hier durch ihn Zeichen und Wunder passieren und die haben alle zugelassen und sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und haben, wie wir lesen, in der ganzen Stadt herrschte grosse Freude. Er war bereit, ergriffen vom Geist dorthin zu gehen, wo Gott ihn nicht haben wollte. Dürft Gott dich und mich auch nach Samaria schicken? Klar, was heisst das für uns heute? Vielleicht zu deinem esoterischen Nachbar. Das heisst, zu dem gehe ich sicher nie. Ich weiss noch, als ich die Ausbildung gemacht habe zum Erwachsenenbildner, habe ich gleich mal gemerkt, da ist eine, die es so mit den Sternen hat und hat gesagt, oh, wenn wir mal Hand lesen, und ich so, okay, die hocken zuvorderst, die hocken nicht sicher zu hinterst. Mit der, wenn der jetzt nachkommst, könnte jeder sein, dass noch Geist überspringt, oder? Das hat die schnell mal gemerkt, dass ich so ein frommer Typ bin und dass ich habe geschaut, dass die Distanz möglichst gross ist. Und dann kommt sie mal auf mich zu und ich denke, nein. Und nachher habe ich gemerkt, oh, das ist ohne Mensch. Mit denen kannst du sogar reden. Die nimmt mich sogar ernst mit meinem Glauben. Ich kann jetzt nicht erzählen, dass sich die während dieser Zeit entschieden hat für Jesus. Aber wir hatten spannende Gespräche und Gott hat dort wie müssen eine Hürde abbauen, dass ich sagen konnte, okay, mit denen darfst du sogar einen gleichen Tisch setzen, mit ihr reden und erfahren, wie hier Gott vielleicht etwas fängt an zu wirken. Gleich ist es auch mit Ausländern. Ich merke gerade, wie unter Christen oder selbst unter Christen oft eine Ausländerfindlichkeit da ist. Und ich muss sagen, Leute, wieso? Gott schickt uns die Ausländer. Wir müssen nicht mal ins Ausland gehen. Die kommen alle zu uns, zum Teil in Scharen. Klar ist nicht alles okay, was passiert. Wir sind im Moment zu Wimmis an einem Projekt dran, als Christen, wo wir versuchen, wie können wir den Ausländer begegnen, wie können wir ihnen eine Hilfe sein. Und was die einfach brauchen, sind Menschen, die mal mit ihnen reden und nicht einfach auf die Seite schieben. Und was die grösste Not ist, die wollen über den Glauben reden. Das ist für die Alltag, vor allem die aus dem muslimischen Gebiet. Glauben ist Alltagsgeschäft. Über den Glauben redest du immer und überall. Das ist allgegenwärtig. Und nachher sind da unsere anderen Leute, die mit in diesem Gremium waren, ein bisschen herausgefordert worden. Nicht alle sitzen so, die jeden Tag in die Kirche gehen oder so. Und dann hat denen doch tatsächlich jemand, den ich eingeladen habe, denen auf den Kopf zugesagt und gesagt, ihr müsst euren Glauben anfangen leben. Und die sind alle da ganz still da gehockt, gell, Werner? Und haben nicht so recht gewusst, woher schauen. Und sagt, wenn ihr euren Glauben nicht lebt, dann haben die anderen ein Problem mit euch. Und sie sagen, wir sind in die christliche Schweiz gekommen und hier nicht einmal jemand über Jesus. Und dann müssen sie sagen, okay, wenn es da unsere Gemeindebehörden nicht machen können, wie viel mehr müssten wir gerade bei den Ausländern, mit den Ausländern über unseren Glauben reden? Aber wie oft schicken wir auch dort? Gott schickt uns auf Samaria. Und Samaria ist relativ nah. Und ich merke, es gibt so verschiedene Orte, wo Gott in meinem Leben anfangen hat, Hürden abzubauen. Ich hoffe, er tut es auch in unserem Leben. Aber sind wir bereit, weil wir ergriffen sind von Gott und des Geistes. Wir müssen sagen, wir müssen vor denen nicht Angst haben. Die haben nicht irgendwo schon das Messer irgendwo versteckt oder die Pistole umgeschnallt. Sondern die wollen Menschen, die ihnen begegnen und ihnen etwas von dem erzählen. Und ich wünsche, dass du und ich Samaria erleben bei so Menschen. Da, wo wir parat sind, ergriffen vom Geist, nicht weil wir sagen, wir haben es jetzt getroffen, wissen, wie umgehen. Sondern wo sie etwas von dem spüren, dass Jesus in uns lebt. Da wird auch das passieren, was hier der Philippus erlebt hat. Uns vom Geist leiten. Das Leben von Philippus geht ja nachher noch weiter als nur Samaria. Und spannend, wie er sich immer wieder hat von Gott versetzen lassen. In die Situationen, die er Gott hat gebraucht. Eine bekannte Geschichte schließt nachher gerade an, wo er ist versetzt worden zwischen Jerusalem und Gaza in die Wüste rein und der dem Kämmerer ist begegnet. Dem äthiopischen Hofdiener von der Königin. Man weiss nicht ganz genau, wie er dorthin gekommen ist. Also die so ein bisschen Star Wars und so schauen, die würden sagen, der ist dorthin gebeamt worden. Das war ganz kurios. Also das, Gott hat ihn dorthin versetzt und er begegnet dort eigentlich einem Heid Und hat schon wieder einen Schritt, den Jesus hat verheißen hat, gesagt, ihr werdet bis in die ganze Welt, bis ans Ende der Welt, werdet ihr verkünden. Er sitzt bei diesem Mann auf dem Wagen und ist auch hier als Evangelist in der Wüste gewesen, zur Glaubensumkehr vom ersten Heid. Und dieser Mann war so suchend gewesen, und er hat es einfach begriffen. Er war bereit, sich zu taufen und zu sagen, jawohl, dem Jesus will ich nachfolgen. Das wäre wahrscheinlich ähnlich, wenn du im Belitz dem Bundesrat begegnen würdest. Und Gott sagt, so, jetzt, der gehört dir. Und du sagst, keine Chance. Der Philippus hat wahrscheinlich auch leer geschluckt, weil da ist natürlich so hofmässig, edel. Und der Philippus sagt, keine Chance, zu dem zu gehen. Nein, also, jetzt dem noch von Jesus erzählen. Gott hat gesagt, mal, geh, ist dran. Und er ist gegangen und erlebt, wie ein Wunder ist passiert. Weil er sich von Gottes Geist führen lassen und da hat und nicht einfach hat sich zurückgezogen. Ich glaube, Gott versetzt auch uns in Situationen, wo wir manchmal müssen sagen, sorry, ich bin der Falsche. Wie manche Ausrede habe ich schon gehabt, wo wir müssen sagen, ja gut, da gibt es ja noch andere Christen. Schön, hast du noch einen anderen parat. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, kannst du ja noch einen anderen Impuls geben. Statt zu sagen, nein, Gott hat mich hierher gesetzt. Vielleicht gibt es Situationen, wo du krank bist, wo du im Spital liegst und denkst, wieso Gott hier? Vielleicht will er deinem Nachbar etwas sagen. Selbst wenn du das Gefühl hast, ah, das ist für mich, das ist für mich unnahbar oder was auch immer. Sind wir parat, gerade an den Orten, wo Gott uns vielleicht auch in den Ferien rein versetzt? Vielleicht bist du auf dem Zeltplatz irgend neben einem Nachbar, wo Gott sagt, hey, trink mal zusammen ein Gläschen Wein oder irgendein Kaffee oder vielleicht ein Wässerchen, was auch immer. Oder vielleicht bist du mal mit jemandem im Bus unterwegs. Oder wir sind vor einer Woche, sind Susanne und ich über den Mittag in der Stadt gewesen und nachher sind wir eine Aare entlang gegangen und nachher alle Bänke besetzt. Um einen Ort ist eine Frau ganz allein gehockt. Und nachher haben wir die alle Mut zusammengenommen und sie darauf gehöckelt und haben gesagt, ist hier noch Platz? Und die haben gesagt, ja, ist noch Platz. Wir haben uns zum Mittag ausbreiten und haben gesagt, wollt ihr auch ein bisschen zum Mittag anfangen, Kontakt pflegen? Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt miteinander. Jetzt nicht gerade schon über Bekehrung, aber gemerkt, wow, da ist eine Frau offen, die freut sich, redet mal jemand mit ihr. Und vielleicht sieht man einen Angel wieder und es passiert etwas. Ich glaube, es sind so Momente, wo Gott uns herstellt und sagt, hey, lass dich leiten von meinem Geist. Hab den Mut und fang an und den Rest tue ich. Wir haben immer schon das Gefühl, wir müssen die nächsten Schritte auch schon parat haben. Wir müssen schon wissen, wie es weitergeht. Haben wir einen lebendigen Gott oder nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, wir rechnen nur mit unseren Möglichkeiten und dann können wir es gerade lassen. Statt können zu sagen, nein, von dem Gott wollen wir etwas erleben und erfahren, aber das heisst, uns ganz auf ihn einlassen und sagen, unsere Menschenfurcht, unsere Angst auf die Seite tun und sagen, Herr, du kannst hier Durchbruch schenken. Nachher ist er als Arbeitsloser, könnte man so sagen, ist er nachher auf Aschot gekommen, der Philippus. Wir lesen dort von ihm als Arbeitsloser in Aschot zu einem Leben im Dauerauftrag von Gott. Das erkläre ich Ihnen gerade. Er ist nachher auf Aschot gezogen und hat dort Familie gegründet. Hat aber eigentlich nichts zu tun gehabt. Also so die Highlights, wo Gott so Spezialaufträge schickt, waren dort nicht mehr vorhanden gewesen. Aber er hat einfach angefangen, was auf der Hand ist gelegen. Er ist dort gewohnt und hat predigt einfach in dem Ort, der Küste entlang, wo er gewohnt hat und hat einfach dort weitergefahren mit dem, was er schon vorher gemacht hat. Eigentlich der Dauerauftrag Gottes zu leben. Also jetzt nicht der Zahlungsauftrag, das ist etwas anderes. Wenn du das Gefühl hast, mir passiert das nie, mir versetzt Gott nie so in besondere Situationen, dann habe ich dir eine gute Nachricht heute. Es gibt für jeden einen Dauerauftrag. Und das ist dauernd, ein dauernder Auftrag. Jetzt haben wir natürlich das blöde Bild mit dem Geld da. Jetzt müssen wir da irgendwo ein bisschen. Es geht nicht um einen Dauerauftrag, sondern um einen andauernden Auftrag, den jeder von uns hat. Es war mal spannend. Ich habe mal untersucht, wie manchmal steht, was Gottes Willen ist für unser Leben. Und ich habe in der Lutherbibel 4 Stellen gefunden. Wenn ihr noch mehr findet, ist es gut. Es gibt noch viele andere Stellen, wo Gott sein Willen kundtut. Aber sein Willen im Blick auf unser Leben habe ich 4 Stellen gefunden. Ich muss sagen, Leute, das ist der Dauerauftrag für heute. Wenn du nicht weisst, was du machen sollst, weil dich Gott nicht so in spezielle Situationen hineintut, dann lebt der Dauerauftrag. Du hast die Stelle auch auf deinem Fallblatt drauf. Die erste Stelle ist 1. Thessalonicher 4,3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Der geht es vor allem nachher stark um die Sexualität, um ein ausschweifendes Leben, das wir sein sollen, sondern wir sollen ein geheiligtes Leben führen. Das heisst, rausgenommen sein aus dem, was uns hier einnehmen will, rausgenommen sein aus dem, was uns hier anhaften und verführen, sondern ganz Gott hingegeben sein. Und wenn du nicht mehr weißt, was machen als Christ, dann gang ins Gebet und sage: Herr, zeig mir auf, wo mein nächster Heiligungsschritt ist. Zeig mir auf, wo bei meinem Kessel hier mir die nächste Scheibe rausschneiden und Glas einsetzen, weil ich kann sagen, hier darf jetzt auch jeder drin schauen. Und ich glaube, Gott möchte, dass unser Leben immer durchsichtiger wird. Dass er durch unser Leben scheinen kann. Und dass er sichtbar wird, weil ich sage, hey, ich bin einen Schritt weitergekommen. Er hat in meinem Leben etwas bewegen können. Oder ein zweites, 1. Thessalonicher 5,18. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was Gott von euch will. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich noch dran. Also vielleicht du auch. Aber dank Gott in jeder Lage. Das ist Gottes Wille. Das möchte er von uns. Das gehört mit zu unserem Dauerauftrag. Dass wir danken in jeder Lebenssituation. In manchen Lebenssituationen habe ich schon erlebt, wo mir echt zuwider war. Wo ich muss sagen, wieso jetzt das? Wir leben gerade als Familie im Moment mit unseren Eltern und Schwiegereltern eine unglaublich schwierige Situation, wo immer eins oder zwei im Spital sind. Manchmal hat das Gefühl, jetzt stirbt das eine oder das andere. Und ich sage, Herr, wieso jetzt gerade? Das wäre sonst auch schon genug. Kann ich danken und sagen, danke Herr, dass du jetzt da bist und dass du in dieser Situation drehst und Kraft schenkst. Und ich merke, das ist etwas, wo wir gerade in ihrer Schule sind und sagen, danke Gott. Nicht für die Situation, dass es jetzt gerade so ist, aber danke, dass die Gegenwart da ist und dass du das Beste wirst daraus machen. Oder ein drittes, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gehört auch zu unserem Dauerauftrag. Wenn du hier rausgehst und irgendjemandem begegnest, Gott möchte, dass dieser Mensch das Evangelium gehört. Gott möchte, dass dieser Mensch gerettet wird. Ich habe manchmal den Eindruck, in meinem eigenen Leben, mir ist das viel zu wenig bewusst. Jeder Mensch, den du begegnest, der möchte Gott zu sich ziehen. Und noch eine letzte Stelle, 1. Petrus 2,15. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten die Argumente der Gegner entkräftet. Nicht nur ein Wort, sondern unser Leben spielt auch wieder mit dem ersten Teil zusammen. Da, wo wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Und Menschen erleben, hey, in deinem Leben ist etwas Angst. Da merken sie, da gelten keine Argumente mehr. Wenn ich von meinem Leben erzähle, wie ich Jesus erlebe, oder so, wie es der Werner hat gemacht, und sagt, ja, Jesus darf ich erleben in diesen Schritten. Es war nicht ein einfach Hauruck gewesen, und gesagt, oh, komm, jetzt mache ich es auch mal. Sondern ich habe gekämpft darum. Und ich habe gemerkt, hey, der Jesus verhärtet, und ich habe ihm der Platz in meinem Kessel oder in meinem Leben gegeben, der gesagt hat, du darfst kommen. Also wahrscheinlich nicht nur für die Kinder mal im Himmel zu treffen, sondern er hat gesagt, hey, mit dem Jesus möchte ich gehen, weil ihm das Kind und Frau vorgelebt haben, was es bedeutet, mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und das dürfen wir in jedem Vorleben, wo wir ihm begegnen. Ich nehme euch noch mit in den letzten Punkt, den ich auch beim Philippus entdeckt habe, wo er ergriffen von Gottes Geist einfach sein Glauben gelebt hat. Und das war nicht zuletzt als Familienvater und beim offenen Haus Caesarea gewesen. Das ist eigentlich alles, was wir vom Philippus lesen, aber für mich war es erstaunlich gewesen. Ergriffen von Gottes Geist, das fährt in der Regel in der Familie an. Wir lesen Apostelgeschichte 21. Am folgenden Morgen, da schreibt der Paulus, ist der Paulus und die anderen aufgebrochen und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in Jerusalem, in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gewählt worden waren. Er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hatte. Kennzeichen der Familie von Philippus, sie haben ein offenes Haus gehabt. Menschen konnten nie ausgehen. Es war wahrscheinlich eine bekannte und gute Adresse, wo man wusste, da kannst du her. Da findest du ein offenes Haus. Da ist ein Mensch, der ein Ohr hat für dich. Da ist ein Mensch, der dich beherbergt und erstaunlich ist. Der ist verantwortlich gewesen, dass er von Jerusalem flüchten musste. Der Stephanus gesteinigt hat. Den lässt er jetzt hier ein. Weil er musste sagen, ich habe nichts zu verlieren. Da, wo Gottes Geist mehr Menschen herführt. Und es hat Auswirkungen auf seine Familie. Er hatte gläubige Kinder. Er hatte vier Töchter. Also ich habe zwei, aber das ist auch voll okay. Aber wir haben Kinder, die etwas von dem mitnehmen dürfen, was wir ihnen weitergeben. Und letztendlich ist es ein Geschenk, was sie alles mitnehmen können von uns. Manchmal wollen Kinder auch nicht mehr so vom Glauben wissen. Und ich bete mit den Eltern, die das vielleicht im Moment erleben und sagen, hey, wir kämpfen darum, dass die wieder etwas von dem erleben dürfen, was die in ihr Leben hineingesagt haben. Damit sie es müssen nicht Prophetinnen werden. Bei meiner Tochter habe ich das auch noch nicht festgestellt. Es kann ja alles noch werden, genau. Vielleicht gibt es auch noch Propheten. Aber Gott möchte auch unser Kind brauchen. Und ich glaube, dass ich mir gefragt, vor allem im Gebet hinter ihnen zu stehen und zu erleben, wie Gott auch dort etwas tut. Was mich im Philippus begeistert, wie selbstverständlich er die Platzanweisung hat angenommen. Gut, vielleicht lesen wir einfach nicht von diesen Kämpfen. Aber er war der, der einen Gott hergestellt hat, weil er war ergriffen von dem Gott, der gesagt hat, da, wo du mich herstellst, da stehe ich rein. Aber es ist wichtig, Gott letztendlich zur Verfügung zu sein. Dies und mein Leben ganz Gott herzugeben. Und ich merke, da klemmt es bei mir manchmal ein bisschen. Es lässt sich einfach sagen, mein Leben gehört ganz Jesus. Dann muss ich sagen, Leute, da lügen wir uns gerade selber an. Weil es gibt so vieles Angst, das uns bestimmt, so vieles, wo wir noch ein Ass im Ärmel haben und wir sagen, wenn es den nicht verhätte, habe ich dann hier noch die Notlösung. Und ich möchte, dass mein Leben immer mehr von dem geprägt wird, dass ich kann sagen, ich möchte wie ein Philippus sagen, ich möchte ganz von dir ergriffen sein. Du sollst mich im Griff haben, dass ich das tun kann, was du möchtest und nicht nur all das, was ich vielleicht auch noch will. Und dort passieren so Sachen, wie es der Philippus erlebt hat, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, das ist nicht nur die Aufgabe von Missionaren und Evangelisten, sondern es ist ein Auftrag für Alltagsmenschen. Und ich glaube, da haben wir als Gemeinde definitiv ein bisschen einen Knopf. Vielleicht nicht nur wir, sondern allgemein. Wir senden hier vorne Missionaren aus. Wir beten vielleicht mal für einen Jungschi-Leiter. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wir Alltagsmenschen haben ausgesendet. Und gesagt, wenn nicht du, wer denn sonst? Du brauchst vor allem Gottes Segen und wie eine Sendung für deinen Alltag rein. Gott möchte dich in deinem Alltag innen brauchen, dort, wo er dich herstellt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euch den Segen abzuholen. Wir haben immer nach dem Gottesdienst Menschen, die für uns beten. Lass dich heute Morgen senden in deinen Alltag hinein. Vielleicht auch in deine Ferienzeit hinein. Und sagen, hey, bete für mich, dass Gott mich brauchen kann. Überfordert das Team hier vor, dass sie noch Leute nehmen müssen. Einfach, weil wir sagen, den Segen hole ich mir ab. Die sollen für mich beten, dass ich in meinem Alltag gesegnet sein darf, dass Gott mich brauchen darf an dem Platz, wo ich bin. Und nachher gibt es da noch eine andere Person. Auf die kommen wir jetzt eigentlich nicht mehr gross zu reden, sonst überfordern wir das Zeitbudget völlig. Das war noch der Simon. Und er hat völlig ein anderes Konzept gelebt. Wenn man es ganz kurz sagen will, der Simon war vom Heiligen Geist bestenfalls fasziniert gewesen. Und mit der Absicht, aus Gottes Kraft zu tun, was er selber wollte tun. Er war so fasziniert, dass er sich sogar taufen lassen hat und gesagt, hey, das muss, ich muss zu dieser Bewegung gehören. Und als er nachher gesehen hat, was die Apostel, die sie auf Samaria gekommen haben, da hat er gesagt, Leute, den Heiligen Geist brauche ich auch. Das wollte ich auch können, was ihr könnt. Er war nämlich Zauberer und war dann der angesehene Mann an diesem Ort. Und er hat gesagt, Leute, was ihr macht, ist noch viel genialer als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Das brauche ich auch. Und sie stauchen relativ krass zusammen, könnt ihr heute Nachmittag mal nachlesen und sagen, Bürstli, so nicht. Glauben, Gottes Geist, die Kraft ist nicht verfügbar, sondern das ist ein Geschenk. Aber das heisst, dass ich will tun, was Gott will und nicht, dass ich sage, ich will tun, dass Gott mir Kraft gibt und dann tue ich, was ich gerne will. Und es sind so wie zwei Kontrastprogramme vom Heiligen Geist ergriffen oder fasziniert. Ich glaube, das ist die Frage, vielleicht auch in deinem Leben. Klar sagen wir, Simon sind wir sicher nicht. Und gleich frage ich mich manchmal, wo stehen wir vielleicht, dass wir einfach fasziniert sind vom Glauben. Sagen, ja, ist noch cool, so ein bisschen Lobpreis machen und es ist eine coole Truppe da zusammen. Sondern sagen, hey, Gott möchte nicht faszinierte Leute. Die so ein bisschen strohfeuermässig unterwegs sind und sagen, ah, das ist schon noch ein bisschen schön und das ist schon noch ein bisschen lustig, sondern Menschen, die ergriffen sind von Gottes Geist. Und wo das im Alltag sichtbar wird, wie bei einem Philippus, der sich immer wieder versetzt zu dem Ort, einfach ergriffen von Gottes Geist, das hat da, was dran war. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für dein Leben, dass wir so dürfen unterwegs sein. Wie wäre es, wenn wir noch viel bewusster immer wieder, wie die ersten Christen, Gott würde ins Zentrum stellen, ihm vertrauen und sagen, egal was passiert, ich lasse mich auf das ein, auch wenn es jetzt crazy ist, auch wenn es verrückt ist, die Sache, aber ich vertraue, dass Gott hier etwas Grosses daraus macht. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Ich glaube, Gott zeigt uns einen Schritt nach dem anderen. Aber es heisst uns immer wieder auf den Gott einlassen. Und sagen, Gott, du sollst durch Christus das Zentrum von meinem Leben sein. Ich möchte aus der Beziehung mit dir leben. Und das fängt meistens am Morgen früh an. Ich glaube nicht meistens, sondern es fängt immer am Morgen früh an. Ist dein erster Gedanke Gott oder ist es schon dein Auto in der Garage oder was auch immer? Oder sagst du, nein, Gott, mit dir fange ich den Tag an. Und mit dir gehe ich heute durch den Tag. Und von dir her will ich geprägt und geleitet sein. Vielleicht heisst es aber auch, Sachen loslassen in deinem Leben. Und ich glaube, auch dort tun wir uns unglaublich schwer, unsere eigenen Vorstellungen loszulassen, manchmal schon Reichtum loszulassen. Weil ich manchmal den Eindruck habe, wir sind zu wenig mehr überzeugt von dem, was wir in Gott haben. Glaubst du noch, dass Gott all die Mangel ausfüllt? Glaubst du, dass Gott... dass du mit Gott nie zu kurz kommst. Ich glaube, unser Leben würde anders aussehen, wenn wir es wirklich glauben. Und ich merke es auch in meinem Leben, da oder dort bin ich es am Ausprobieren, vielleicht ein bisschen am Antasten, aber ich wünsche dir für dein und mein Leben immer mehr loszulassen. Und dann können wir Apostelgeschichte 29 zusammenschreiben, eine Fortsetzung von dem, was die erste Gemeinde hat erlebt. Aber es heisst, wie ein Philippus, immer wieder von Gott in diese Situationen gesendet zu wissen, wo wir drinnen stehen. Und vielleicht ist es heute Morgen wirklich dran, dass du sagst, ich hole mir heute einfach im Gebet wie ein Segen ab. Ich lasse mich segnen von jemandem, weil ich es brauche. Vielleicht muss auch nicht jemand von davor sein, vielleicht kennst du jemanden und sagst, hey, so wie der Jakob, ich lade dich nicht, du segnest mich dann. Weil wir auf das angewiesen sind. Ein spannender Text, wo noch so viel mehr drin liegt, hat noch Haufen schwierige theologische Fragen drin. Da könnt ihr noch auf mich zukommen, wenn ihr den gerade genagelt heute Nachmittag, wenn ihr den Text leset. Aber ich glaube, das, was ich mir für mich mitnehmen aus der Apostelgeschichte und dir mitgeben will, bist du ergriffen oder bist du fasziniert? Und ich glaube, dann entscheidet es sich immer wieder, ob Gott mit uns etwas machen kann oder nicht. Und vielleicht hast du es noch gar nie erlebt und sagst, wie beim Werner, das Kreuz dümpelt da irgendwo noch weit weg. Vielleicht ist auch heute ein Moment, wo du sagst, ich möchte das Kreuz in mein Leben einladen. Ich möchte auch Jesus in mein Leben einladen und in eine Beziehung haben. Oder vielleicht auch sagen, ich möchte ihn wieder neu in die Mitte stellen und ihm den Stellenwert geben in meinem Leben, den er möchte haben, dass er durch mein Leben, dass ich darf ergriffen sein und darf einen Unterschied ausmachen. Dass in meinem Umfeld dürfen Wunder geschehen. Nicht, weil wir die Wunder suchen, sondern weil wir Christus suchen. Und da, wo Christus das Zentrum ist, das einfach passiert. Ich möchte unseren Moment bitten, still zu sein. Vielleicht zu überlegen, was möchtest du heute loslassen? Wo möchtest du vielleicht neu festmachen? Wo möchtest du dich, wo ist deine Situation, die Gott dich hergestellt hat, ob vielleicht dich bewusst willst, ermutigen und sagen noch heute Morgen. Ich möchte nachher abschließen mit Gebet und nachher möchte ich euch einladen zu einem Lied aus dem roten Büchli, das heisst, Jesus, ich will gehen, sende mich. Ich würde mich freuen, wenn wir das miteinander von Herzen singen und sagen, Jesus, ja, ich will gehen, send du mich. Und danke, dass du ein sendender Gott bist. Wir sind im Moment still.